7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir schauen gemeinsam auf die Themen der Kalenderwoche 40. Die bringt unter anderem ein Update von Nike, ein Jahrestreffen der Airline-Branche und die Erstschätzung zur Euroinflation. Zunächst aber blicken wir mal noch auf ein Thema, das in dieser Woche für Wirbel gesorgt hat. Die Aktionäre von Varta haben Widerstand angekündigt gegen die laufende Sanierung. Den aktuellen Stand hat mein Kollege Detlef Fechner dabei. Hallo Detlef, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Sabine.
Detlef, bei Varta ist ja ein vorinsolvenzliches Sanierungsverfahren vorgesehen, ein sogenanntes Staruk. Nach dem bislang bekannten Entwurf des Restrukturierungsplans werden allerdings die Kleinaktionäre leer ausgehen und bei denen liegen immerhin 49,9% der Aktien. Der Varta-Vorstand hat jetzt am Montag nochmal auf einer außerordentlichen HV ein Update gegeben zur aktuellen Lage. Was weiß man denn darüber?
Man weiß nicht besonders viel, denn die Veranstaltung hat hinter verschlossenen Türen stattgefunden. Öffentlich dazu geäußert hat sich aber im Nachgang der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, also der DSW, Marc Tüngler, hat sich geäußert. Er hat dem Vorstand danach vorgeworfen, die Interessen der Kleinanleger zu ignorieren und sagte, ich zitiere, die Versammlung war eine Kampfansage.
Das klingt jetzt nicht so, als hätte Varta die Gemüter der kleinen Aktionäre irgendwie beruhigen können.
Nein, sicherlich nicht. Eher das Gegenteil scheint passiert zu sein. Die Aktionärsschützer äußern ja schon seit längerem Kritik an dem Sanierungsverfahren, an der Sanierung. Und die haben sie in der Woche noch einmal ganz klar unterstrichen. Noch hoffen jetzt die Anlegerschützer zwar auf eine einvernehmliche Lösung mit Varta, sie scheuen aber vor einer gerichtlichen Auseinandersetzung nicht zurück. Herr Tüngler, der DSW-Geschäftsführer, sagte nach der außerordentlichen HV in dieser Woche, eine Auseinandersetzung vor Gericht sei wahrscheinlicher geworden. Man bereite sich jetzt ganz konkret darauf vor.
Die Investoren warten ja auch seit geraumer Zeit, muss man sagen, jetzt schon auf frische Zahlen von Varta. Da hat es im Februar einen Hackerangriff gegeben und seither ist Varta den Geschäftsbericht für 2023 und auch für alle darauf folgenden Quartale schuldig geblieben. Wie lang müssen sich die Investoren da denn jetzt noch gedulden?
Naja, ein bisschen müssen sie sich wohl noch gedulden. Ein paar Wochen wird das wohl noch dauern. Der Geschäftsbericht 2023, der ist jetzt für Ende Oktober angesagt, wird da erwartet. Angaben zum ersten Quartal 2024 will Varta dann im November machen. Die letzten gesicherten Informationen gibt es zu den ersten 9 Monaten 2023. Und in diesem Zeitraum hat Varta rund 554 Millionen Euro Umsatz gemacht.
Also ein spannender Fall und einiges noch offen. Danke erstmal bis hierhin, Detlef. Wir sprechen gleich nochmal weiter. In der nächsten Woche steht ein Thema an, über das wir noch genauer sprechen müssen, die Erstschätzung der Euroinflation. Welche Entwicklungen da erwartet werden, darüber spreche ich heute mit Stefan Lorz, dem Ressortleiter Wirtschaftspolitik bei der Börsenzeitung. Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
Hallo, grüß dich.
Stefan, ein wenig Orientierung gibt es ja meist schon im Vorfeld. Was kann man denn schon absehen? In welche Richtung wird die Euroinflation jetzt im September voraussichtlich tendieren?
Also es geht im September noch weiter nach unten. Das zeigen alle Indikatoren bisher. Das sind Basiseffekte, die halt schon lange wirken und jetzt nochmal greifen, vor allem bei den Energiepreisen. Und von daher dürfte die EZB, die erst kürzlich eine Zinssenkung gemacht hat, ganz froh sein, dass die Inflation womöglich jetzt von 2,2 aus dem August auf 2,0 im September oder sogar vielleicht darunter fallen könnte.
Dann sind wir mal bei den magischen 2%, diesem Zielwert, der immer über allem wabert. Wir sprechen ja hier im Podcast oft auch über die Zusammenhänge zwischen EZB-Entscheidungen und Inflation. Da versucht man natürlich immer mit den Zinsschritten, das auch geldpolitisch in die gewünschte Richtung zu bringen. Was bedeutet denn jetzt die weiter sinkende Inflation auch für mögliche Zinsschritte? Vielleicht auch, wenn wir mal so ein bisschen längerfristig uns das Thema dann anschauen.
Also wenn sie weiter sinken würde, wäre das natürlich ein gefundenes Fressen für die Tauben in der EZB, weil man sagen könnte, oh, die Zinsen können noch weiter sinken, die Inflation ist ja kein Problem mehr. Aber, und jetzt kommt das Problem, der Basiseffekt kann natürlich auch in die andere Richtung wirken und das wird sich auswirken schon ab Oktober Das heißt, wir werden eine ganze längere Phase haben, wo die Inflation wieder steigen wird, sogar auf 2,5%. Und die EZB und auch die Ökonomen der EZB erwarten, dass erst in der zweiten Jahreshälfte nächsten Jahres dann das 2%-Ziel gewissermaßen wieder erreicht sein wird. Und von daher ist natürlich die Zeit bis dahin für die EZB nicht leicht.
Was stecken denn für Treiber hinter dieser Entwicklung, dass es da so ein bisschen jetzt runter und dann wieder hochgeht?
Also wir haben natürlich einerseits das Lohnwachstum, was natürlich deutlich auch als Nachholeffekt eine Rolle spielt, weil die hohe Inflation hat natürlich erst mit dem Timelag dazu geführt, dass die Gewerkschaften Tarifverträge machen mit deutlich höheren Lohnabschlüssen, und zwar in ganz Europa. Und das wird sukzessive in die Teuerung einfließen. Dann haben wir gerade bei den Dienstleistungen, die steigen weiter an, die Preise. Die sind im August sogar um 4,1% gestiegen, also deutlich höher als die anderen Bereiche in der Teuerung. Und das ist natürlich ein Element, was in den nächsten Monaten zum Tragen kommt, durchwirkt, wenn die Energiepreise nicht mehr dämpfend wirken. Und von daher ist es heikel für die EZB. Dann, was wir eigentlich alle wünschen, die Ökonomen erwarten, dass vielleicht zu noch weiteren Senkungen kommen wird, dies dann auch argumentativ zu unterfüttern und glaubwürdig rüberzukommen.
Gibt es denn auch Faktoren, die diesen Projektionen vielleicht noch kompletten Strich durch die Rechnung machen könnten? Dass man sagt, vielleicht landet man sogar ganz woanders, als man im Moment denkt. Gibt's da Risiken?
Es gibt Risiken, also in beide Richtungen, aber die Aufwärtsrisiken sind natürlich sichtbar. Das gibt einmal das Risiko, dass geopolitische Spannungen natürlich dazu führen, dass Energiepreise wieder nach oben gehen. Da genügen häufig nur kleine Anstöße, irgendein Feuergefecht irgendwo in der Welt, um die Energiepreise wieder nach oben zu katapultieren. Und wenn das länger anhält, geht es weiter und macht der EZB einen Strich durch die Rechnung. Da wird natürlich auch die Verunsicherung der Bevölkerung, nicht das politisch, sondern auch ökonomisch, dazu führen, dass Preise weiter steigen. Ein anderer Effekt ist natürlich neben den geopolitischen Spannungen, wir wissen nicht, wie natürlich in den Handelsbeziehungen das weitergeht. Wenn Zölle steigen zum Beispiel, führt es natürlich auch zu Preissteigerungen im Inland, wenn man Zölle aufstellt, wie zum Beispiel bei Autos und vieles andere mehr. Und das schlägt natürlich dann auch auf die Preise durch.
Jetzt hast du schon gesagt, es gibt mehr Risiken in die Richtung als in die andere. Lass uns trotzdem mal vielleicht auch die Gegenrichtung betrachten. Was wären denn potenzielle Faktoren, die mehr in Richtung Deflation treiben würden?
Ja, Deflation, den Begriff würde ich noch nicht in den Mund nehmen bei einer Inflation, die erstmal steigt. Aber du hast insofern recht, es gibt natürlich auch Abwärtsrisiken und dies liegen vor allem begründet in der schlechten Wirtschaftslage. Ich meine, Deutschland ist ja besonders schlecht. Konjunktur läuft nicht, Stagnation, Rezession, Unruhe in der Bevölkerung, dass das Wachstum nicht mehr hochkommt, Entlassungswellen und so weiter. Das alles drückt natürlich dann auch auf die nächsten Lohnrunden, ist jetzt schon auf die Lohnrunden in Bezug auf die Autoindustrie. Und es wird natürlich dann auch diese schlechte Wirtschaftslage, geringere Nachfrage, Konsumzurückhaltung, Investitionszurückhaltung dazu führen, dass dann auch die Preise sinken, weil das Angebot so groß ist. Und das kann natürlich auch in die andere Richtung gehen. Deflation, wie gesagt, nicht, aber es kann natürlich überschießen nach unten. Und auch dann wäre natürlich eine Zinssenkung, die wichtig ist für den Finanzmarkt, für die Planbarkeit von Investitionen, dann erstmal auch wieder weg. Im Gegenteil, da müsste man womöglich ganz anders vorgehen und wieder in den Ankauf von Anleihen und so weiter gehen, wenn es zu weit nach unten fällt.
Jetzt gibt es noch ein Thema, das ein Stück weit unabhängig ist von den Entwicklungen hier in Europa, das aber natürlich trotzdem auch sicherlich in sämtlichen EZB-Entscheidungen irgendwo mitgedacht wird. Es wird ja in den USA gewählt in wenigen Wochen. Welche Rolle spielt denn dieses Thema US-Wahl auch in den Projektionen und im Kalkül von einer EZB und ihren Entscheidungen?
Ja, es ist halt schwierig einzuschätzen, wer gewinnt in den USA. Auch unter einer Frau Harris wird wahrscheinlich die protektionistischen Tendenzen der USA weiter anhalten. Unter Trump werden sie sich deutlich verstärken. Es wird womöglich auch mit China eine deutlich härtere Gangart eingeschlagen werden. Und das bedeutet natürlich A, die Chinesen drängen noch stärker auf den europäischen Markt. B, protektionistische Tendenzen heißen höhere Zölle und so weiter. Handelsungleichgewichte, Globalisierung, die zurückgedrängt wird. Und die macht natürlich der hiesigen Exportindustrie große Probleme. Und dadurch wird es wirtschaftlich wahrscheinlich für alle schwächer werden. statt eben diesen gemeinsamen Weltmarkt positiv mit Handel und Wandel gewissermaßen nach oben zu treiben, wird es dazu führen, dass man eher wieder zurückgeworfen wird auf die nationalen und in unserem Fall auf die europäischen Märkte. Und das würde die Wirtschaft natürlich eher unter Druck setzen. Und das würde natürlich auch dann für eine Zinssenkung eher sprechen.
Also keine ganz einfachen Zeiten, kann man glaube ich sagen, und eine schwierige Gemengelage. Wir haben gesprochen über die weitere Entwicklung der Euroinflation. Die Erstschätzung kommt in der nächsten Woche, dann wissen wir mehr. Vielen Dank schon mal für die Einschätzungen und für das Big Picture und den Überblick an Stefan Lorz, Ressortleiter Wirtschaftspolitik. Schön, dass du da warst. Vielen Dank dir.
Jo, danke dir auch. Ciao, servus.
Gehen wir mal noch über zu den Themen der kommenden Woche. Detlef, am 1. Oktober, da kommen frische Zahlen von Nike. Es geht bereits um das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 von Nike. Und die Erwartungen sind nach der Umsatzflaute eher mau. Aber ein neuer, zugleich auch altbekannter CEO soll jetzt für frischen Schwung sorgen. Wer ist denn der Mann?
Ja, also dieser neue Alte-Neue ist der Firmenveteran Elliot Hill. Der kommt zu Nike zurück. Er folgt als CEO auf John Donahoe. Das Besondere an dieser Personalie ist, dass Elliot Hill sich 2020 eigentlich schon in den Ruhestand verabschiedet hatte und nun soll er bei Nike das Ruder wieder herumreißen.
Da hofft man ja im Unternehmen so ein bisschen auf die Trendwende. Wie ist denn die Situation zurzeit?
Also die Absatzentwicklung, das hatte sich zuletzt stark abgekühlt. Die Erwartungen an das Ergebnis sind eher verhalten. Analysten erwarten im Konsens im Vergleich zum Vorjahr einen Einbruch des Gewinns pro Aktie um rund 45% auf 52 Cent.
Jetzt ist ja so ein Chefwechsel immer auch ein ganz beliebter Zeitpunkt, um auch mal strategische Entscheidungen nochmal auf den Prüfstand zu stellen. Was könnte denn da jetzt noch auf der Agenda stehen?
Ja, da gibt es eine ganze Menge verschiedener Themen. Unter dem vorherigen CEO, unter John Donahoe, hatte Nike lange Zeit stärker auf Direktverkäufe gesetzt. Und erst seit dem Frühjahr orientiert sich das Unternehmen wieder stärker in Richtung der Händler. Diese vorübergehende Abkehr vom Handel hat allerdings die Konkurrenz genutzt, um sich den von Nike geräumten Regalplatz in den Geschäften zu sichern. Also die Aufmerksamkeit beim Kunden muss Nike sich nun erst einmal mühevoll zurückerobern. Marktbeobachter kritisieren außerdem, dass das Unternehmen zuletzt bei technologischen Innovationen nachgelassen habe. Da muss Elliot Hill also versuchen, den Anschluss wiederzuerlangen.
Von Dienstag bis Donnerstag trifft sich in der kommenden Woche auch der Dachverband der Fluggesellschaften, die IATA. Die veranstaltet ihre World Safety and Operations Conference, dieses Mal in Marrakesch. Detlef, was sind denn die Hauptthemen, die da diskutiert werden?
Ja, also was alle Fluggesellschaften interessiert, was für sie von großer Bedeutung ist, das sind ja die globalen Herausforderungen, also Innovation und Technologie. IATA-Chef Willy Walsh sagt, dass die Airlines mit einem zunehmend komplexen operativen Umfeld konfrontiert sind und zugleich sieht er technologische Fortschritte, die dazu beitragen können, den Flugbetrieb sicherer zu machen.
Das ist ja grundsätzlich mal wünschenswert. Gibt es da ein konkretes Beispiel für?
Ja, denn so abstrakt wollen wir es ja nicht lassen. Ein ganz anschauliches Beispiel gibt es für den Umgang mit Wetterereignissen. Die IATA selbst hat dazu eine sogenannte Turbulence-Aware-Plattform entwickelt, um in Echtzeit Daten von Tausenden von Flügen bereitzustellen. Und damit sollen Airlines besser auf mögliche Turbulenzen reagieren können.
Sicherheit ist ja der zentrale Aspekt auch auf dieser Konferenz. Was kann man denn sagen über das abgelaufene Jahr? Wie steht es denn um die Sicherheit in der kommerziellen Luftfahrt?
Also laut des Dachverbands war 2023 das sicherste Jahr für die kommerzielle Luftfahrt. Es gab aber dennoch ein Unglück mit Todesopfern. Im Januar sind bei dem Absturz einer Maschine der nepalesischen Gesellschaft Yeti Airlines 72 Menschen gestorben. Und hinzu kamen insgesamt 29 Abstürze ohne Todesopfer.
Wir werfen mal noch einen Blick auf die weiteren wichtigen Termine der kommenden Woche. Am Montag startet in Hamburg der 73. Deutsche Luft- und Raumfahrtkongress. Der wird bis zum Mittwoch dauern. Am Dienstag ist dann ein Börsenfeiertag in China und Hongkong. In China bleibt die Börse sogar bis zum Freitag geschlossen. Mittwoch findet in Berlin der Unternehmertag des Bundesverbands Großhandel, Außenhandel und Dienstleistungen statt unter dem Motto Wir handeln für Deutschland. Am Donnerstag bleiben in Südkorea die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen. Und in Deutschland ist der Tag der Deutschen Einheit. An der Börse Frankfurt findet aber Börsenhandel statt. Die weiteren Termine aus Unternehmen, Politik und Wirtschaft sowie Updates zu den wichtigsten Konjunkturindikatoren finden Sie im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung und den Link zu allen Schwerpunkten, Veranstaltungen und weiteren Podcasts finden Sie natürlich immer unter börsen-zeitung.de und auch in den Shownotes zu dieser Folge. Das wird der Fahrplan für die kommende 40. Kalenderwoche. Der Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Donnerstag und uns allen steht eine kurze Woche bevor, denn am 3. Oktober ist ein Feiertag.
Ja, und am 4. Oktober nimmt dann mancher vielleicht auch noch einen Brückentag, in der Hoffnung, dass Sie zu den Glücklichen zählen, die eine verkürzte Arbeitswoche vor sich haben, verabschieden wir uns.
Genau. Und wenn Sie mögen, auch am Brückentag sind wir natürlich für Sie da. Die nächste Ausgabe 7 Tage Märkte gibt es wieder am Freitag um 7 Uhr. Bis dahin, machen Sie es gut und wir hören uns hier wieder. Und Ihnen allen eine schöne Woche.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.